Guten Morgen und danke für das schöne Lied zur Einstimmung jetzt dafür den Gedanken, den ich euch mitteilen möchte. Und es ist gut und wir tun gut daran, wenn wir uns das verinnerlichen, was wir gerade gesungen haben, dass uns wohl ist, weil wir wissen, dass unser Herr Jesus auferstanden ist und heute lebt. Und ich möchte euch zum Schluss Verse aus dem Philipperbrief vorlesen, die mir Daniel auch mitgegeben hat zur Vorbereitung. Aus dem 4. Kapitel, die Verse 4 bis 9. Da sagt der Apostel, freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal, freut euch. Lasst alles sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird euer Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Hört nicht auf, das zu tun, was ihr von mir gelernt und gehört habt und was ihr bei mir gesehen habt, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Der Apostel Paulus ist immer sehr klar und sehr direkt in dem, was er sagt. Und er ist immer auch drauf und dran, uns Dinge mitzugeben, die wir auch lernen sollen, umzusetzen. Aber ich habe mich immer schon gefragt, wie schafft es der Apostel Paulus, dass er in den widrigen Umständen, in denen er sich in diesem Moment befindet, wo er diese Zeilen schreibt, im Gefängnis, und selber nicht weiß, ob er je wieder lebendig rauskommen wird, trotzdem seine Geschwister mit den Worten ermutigt, freut euch, freut euch. Und ich nehme schon an, dass der Paulus das auch ernst meint und dass es nicht etwas nur ist, dass er Menschen mitgeben möchte, ohne dass er selbst daran glaubt, sondern dass es ein Wort ist, das aus einer tiefen Überzeugung und aus seinem Herzen kommt. Und ich nehme an, dass Paulus eines verstanden hat, dass ich immer noch beim Lernen bin. Nämlich, dass die Freude in unserem Leben nicht abhängig sein muss von den Umständen, in denen wir uns befinden, sondern einzig und allein von dem Verständnis und der Beziehung zu Jesus Christus. Für uns sind ja Freude, ein freudvolles Gefühl ist ja immer abhängig meistens von einem Sonnenschein, vom blauen Wetter, Sonnenschein, ein gutes Eis unten am Fluss. Oder wenn wir satt gegessen sind, ein Dach über dem Kopf haben, wenn wir gesund sind, Gott uns geheilt hat, die Arbeit nicht allzu mühsam ist und wir rechtzeitig wieder nach Hause kommen und so weiter und so fort. Wir verbinden Freude im Leben meistens mit guten, sonnigen, wohltuenden Umständen. Paulus hat es nicht getan. Er konnte das gar nicht tun, weil er gar nicht wusste, wie es in seinem Leben weitergeht. Aber er hat gelernt, dass Umstände nicht dafür verantwortlich sein müssen, ob jemand Freude im Herzen hat oder nicht. Denn aufrichtige Freude, sagt er, ist in Jesus Christus. Freut euch im Herrn, sagt er hier in Vers 4. Es scheint, als dass der Verstand, unser Verstand und das Herz, und vor allem der Verstand und das Herz des Apostels in einem Zustand des Friedens war, das weder von Menschen noch von äußeren Umständen gestört werden konnte. Und das ist eigentlich auch das, was wir uns ja wünschen, dass unser Verstand und unser Herzen im Einklang sind in diesem Frieden. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber mir fällt es manchmal schön schwer, ganz schön schwer, angesichts der Unruhen, den wir äußerlich wahrnehmen, aber manchmal auch innerlich wahrnehmen, in der Welt genauso wie in unserem Herzen, in der Verantwortung, im Beruf, in der Familie und so weiter, dass mein Herz und mein Verstand diesen Frieden auch wirklich wahrnehmen. Und da dürfen wir uns heute ganz kurz auf diese Worte besinnen, die Paulus uns hier weitergibt, um zu lernen, wie man Freude wirklich auch erleben kann, trotz den Umständen. Und das, was uns meist die Freude ja oder diesen Frieden im Herzen ja raubt, ist ja genau diese Sorge, die uns manchmal so umgibt. Sorge um unser eigenes Leben, Sorge um unsere Gesundheit, Sorge um die Welt, Sorge um unsere Familien und so weiter. Die Sorge an sich ist ja genau das, was eigentlich der biblische Ausdruck auch darüber oder davon ist, wenn die Bibel sagt, sei vorsichtig oder sei nicht besorgt. Das bedeutet ja genau dieses Zerrissensein. Dieses Zerrissensein oder der Riss zwischen Herz und Verstand, wenn der Verstand eine Sache sagt und das Herz etwas ganz anderes, wenn wir in dieser Spannung zwischen Verstand und Herz leben. Die Luisa hat uns das gestern so ein bisschen gesagt, gell, wie hat sie es ausgedrückt in diesem Experiment? Ja. Wir meinen das manchmal, gell? Aber das ist genau das, was sie gestern ausgedrückt hat. Dass wir eigentlich zwar eine Sache wissen, am Herz vielleicht etwas ganz anderes fühlen und das passt manchmal nicht zusammen. Da ist ein Graben dazwischen, wir haben davon gesprochen. Es zerrt den Verstand und das Herz manchmal auseinander, wenn wir in diese Sorge hineinkommen, dass vielleicht das, was wir uns wünschen, nicht eintrifft. Oder dass Gott vielleicht nicht ganz mitbekommt, was uns beschäftigt. Und vielleicht vergisst, dass wir auch noch da sind. Einerseits wollen wir lernen, Gott zu vertrauen und in seiner Fürsorge ruhen, aber andererseits nehmen uns manchmal die Umstände häufig gefangen. Und will uns diese Ruhe in Jesus nehmen. Und Paulus gibt uns hier in diesem Text drei, ich nenne es mal Bedingungen, wie man mit dieser Sorge, dieser Spannung umgehen kann, um zu diesem Frieden zu gelangen. Und er sagt zuerst in Vers 6 und Vers 7, dass wir lernen sollen, recht zu beten, richtig zu beten. Und da heißt es, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten, Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird euer Herzen und Sinn in Christus Jesus bewahren. Wisst ihr, die Bibel sagt ja nirgendwo, dass jede Art von Gebet Frieden in unser Herzen bringt. Sondern dass richtiges, rechtes Beten uns in diesen Frieden mit Gott hineinführen kann. Aber was bedeutet es jetzt, richtig oder recht zu beten? Wenn man das Wort genau anschaut, das Paulus hier verwendet, dann hat das mit Anbetung zu tun. Das ist dieses Wort im Griechischen prosochomai oder wie man das ausspricht und hat eigentlich mit dieser Anbetung zu tun. Und Anbetung bedeutet ja in erster Linie, mich in die Gegenwart Gottes zu begeben. Hineinzukommen in das Herz Gottes, in die Gegenwart Gottes und mich erfüllen zu lassen von der Gegenwart Gottes. Wenn aufgrund von bestimmten Umständen Sorge oder Angst in mein Leben kommt, dann liegt es ja eigentlich letztendlich immer an mir, wie ich damit umgehe. Und ich darf das selber auch immer wieder lernen zu verstehen, dass wenn es darum geht, im Leben oder diesen Frieden zu finden und mich auch im Gebet ganz auf Gott einzulassen, dann darf ich immer lernen, dass es immer eigentlich zwei Möglichkeiten gibt, wie ich mit den Umständen, wie ich mit dem Leben an sich umgehe. Entweder bete ich dafür, das ist eine Möglichkeit, dass Gott meine Umstände verbessert, und das machen wir ja sehr häufig. Wir beten dafür, dass Gott meine Umstände verbessert, lebenswerter macht, einfacher macht. Oder ich kann auch dafür beten, dass Gott mein Herz verändert. Und eigentlich geht es im Christsein und im Gebetsleben immer genau um diese zwei Möglichkeiten. Bete ich dafür, dass Gott meine Umstände verbessert, oder bete ich dafür, dass Gott mein Herz verändert? Und überleg mal selber, denk mal nach, so die letzten Tage und Wochen vielleicht oder Monate. Wie hat sich das in deinem Gebetsleben ausgewirkt? Betest du mehr dafür, dass Gott dein Leben lebenswerter macht? Oder dass Gott dich im Leben liebenswerter macht? Paulus hat nicht dafür gebetet, dass Gott seine Umstände geändert hat oder hätte. Er hat nicht dafür gebetet, Gott, mach die Gefängniszelle ein bisschen bequemer oder schenk mir besseres Essen oder mach, dass ich bald wieder rauskomme aus dem Gefängnis, sondern er hat um diese Beziehung gerungen. Er hat sich auf die Gegenwart Gottes eingelassen. Er hat auf Gott geschaut. Freut euch im Herrn, trotz allen Umständen. Dafür zu bitten, dass Gott unser Leben lebenswerter und einfacher machen soll, wird letztendlich keine dauerhafte Freude bringen, das wissen wir. Weil sich die Umstände ständig verändern. Weil immer wieder was Neues auf uns einprasselt, das uns diese Freude rauben will. Und so wie es C.S. Lewis so schön ausdrückt, wer Freude, Kraft, Frieden oder das ewige Leben erlangen will, muss nahe herantreten oder hineingehen zu dem, bei dem sie sind. Diese Gegenwart Gottes, dass Gott unser Herz verändert. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir nicht bitten dürfen oder nicht bitten sollen um bestimmte Dinge. Natürlich sollen wir das und dürfen wir das. Paulus erwähnt es ja sogar. Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Aber um alles, was einen ernsthaften, aufrichtigen Wunsch des Herzens bedeutet. Ein aufrichtiges Gebet kommt nicht aus dem Mund, sondern immer aus dem Herzen. Denn nur das Herz, das nahe am Herzen Gottes ist, weiß auch, wofür es beten soll. Und wenn wir aus einer innigen Gemeinschaft und aus dem Glauben heraus beten, dann können wir auch lernen, Gott für unangenehme Umstände oder nicht erfüllte Bitten auch zu danken. Weil wir wissen, Gott weiß es besser. Weil wir wissen, Gott kennt uns. Weil wir wissen, Gott sorgt für uns. Jetzt kann ich zum Beispiel ganz praktisch sagen, Gott, ich bitte dafür, dass du meine Arbeitskollegen veränderst, weil so kann es nicht weitergehen. Ich halte nicht mehr aus, mit dir zu arbeiten. Kann ich natürlich dafür beten, Gott, ändere du meinen Mitmenschen. Ich kann mir aber auch dafür bitten und Gott dafür bitten, dass er mir hilft, diese Menschen zu lieben. Das ist ein Unterschied. Bete ich dafür, dass Gott meine Mitmenschen ändert, oder bete ich dafür, dass Gott mein Herz ändert und ich lerne, diese Menschen zu lieben, so wie sie sind. Und lerne ich sie so zu sehen, wie Gott es sieht, als Gott, als Gottes Schöpfung, von Gott geliebte Schöpfung. Ich kann jetzt dafür beten, dass Gott meinen nervigen Nachbar ruhiger macht, der dauernd so laut ist oder irgendwas nicht passt oder sein Garten nicht in Ordnung hat oder was auch immer. Ich kann aber auch Gott dafür beten, dass er mir mehr Geduld schenkt, um mit meinen Nachbarn anders umzugehen. Ich kann dafür beten, dass Gott meinen Feinden die Leviten liest, sozusagen, oder ich kann lernen, für sie zu beten und sanft mit ihnen umzugehen. Eigentlich ist es immer unsere Entscheidung. Bete ich dafür, dass Gott meine Umstände verbessert oder dass Gott mein Herz verändert? Denn letztendlich geht es nicht darum,
dass Gott unser Leben lebenswerter macht, sondern dass Gott unser Herz liebenswerter macht. Und das Zweite, das uns helfen kann, Frieden zu finden, sagt Paulus, ist nicht nur rechtes Beten, sondern auch richtiges Denken. Vers 8. Weiter, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht, daran denkt. Denkt an die Dinge, die lobenswert sind, die eine gute Tugend sind, die recht sind, die rein sind, liebenswert. Spurgeon hat das so schön gesagt, ein klares Verständnis von der Auferstehung unseres Herrn bietet das sicherste Mittel, unserem Gemüt den Frieden zu geben. Was zu Ostern, ein klares Verständnis von der Auferstehung unseres Herrn bietet das sicherste Mittel, unserem Gemüt den Frieden zu geben. Warum kann uns ein klares Verständnis der Auferstehung Frieden geben und helfen, auch richtig zu denken? Ich denke, genau aus dem Grund, weil es uns immer wieder daran erinnert, dass wir hier auf Erden nur zu Gast sind. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, es ist etwas, was mich mehr und mehr auch, oder woran ich mehr und mehr wieder denken darf und muss, und was mir auch immer wieder hilft, in den Unruhen meines Lebens wieder Frieden zu finden, mich immer wieder daran zu erinnern, eigentlich bin ich nur Gast auf dieser Welt. Wir sind noch nicht zu Hause. Wir sind noch nicht mit Christus zur Herrlichkeit auferstanden. Wir sind noch unterwegs. Und das darf ich auch lernen, aus dem Grund, weil es mir hilft, mich und das Leben nicht allzu ernst zu nehmen. Nicht meinen, dass mein Leben das Wichtigste ist hier auf Erden. Dass das, was ich hier erlebe oder eben nicht erlebe, das Wichtigste ist im Leben. Denn letztendlich geht es ja nicht darum, möglichst lange und gesund auf dieser Welt zu leben, sondern in der Zeit, die mir geschenkt ist, mich auf das Wesentliche zu besinnen. Auf Jesus Christus. Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat. Es hilft mir manchmal, mich rauszuzoomen, ein bisschen aus den Problemen dieser Welt, aus meinen Problemen, ein bisschen Abstand zu gewinnen und versuchen, die Dinge aus der Perspektive Ewigkeit zu betrachten. Paulus gibt uns diese Perspektive in Römer 8, wenn er von der zukünftigen Herrlichkeit spricht. Wenn er sagt, dass die ganze Schöpfung noch so in den Wehen liegt, und zu der Schöpfung gehören natürlich auch wir Menschen, auch wir liegen so in diesen Wehen, wir warten noch auf eine zukünftige Hoffnung, sagt er. Und wir dürfen darauf hoffen, es ist etwas, das noch aussteht. Er sagt, wenn es etwas wäre, das wir schon haben, dann müssten wir nicht mehr darauf hoffen. Es gibt etwas, das noch aussteht, die zukünftige Hoffnung, zu der wir alle berufen sind, zu der hin wir uns bewegen und unterwegs sind. Und das ist diese Perspektive Ewigkeit, aus der ich lernen möchte, Kraft zu schöpfen, Freude zu schöpfen in dieser Welt. Und manchmal ist es gut, dass wir gerade in den Sorgen und Nöten und Problemen dieser Welt, auch in unserem persönlichen Leben, uns manchmal herausnehmen und lernen, die Dinge in dieser Welt aus der Perspektive Ewigkeit zu sehen. Denn ich bin mehr denn je überzeugt, dass uns die Hoffnung auf die Zukunft Kraft und Freude schenken kann für die Gegenwart. Die Hoffnung auf die Zukunft soll uns Kraft und Freude schenken für die Gegenwart. Ewigkeitsperspektive. Ich hatte mal das Vorrecht, den Samuel Koch kennenzulernen in Deutschland bei Sportler auf Sportler. Die haben da so eine große Veranstaltung immer wieder, wo ich auch referiert habe. Und Samuel Harfst mit seiner Gitarre und Samuel Koch haben so ein Lesekonzert gemacht. Und da hat er natürlich auch Samuel Koch, der ja querschnittsgelähmt ist aufgrund seines Unfalles, damals bei Wetten, dass vor vielen Jahren. Und es ist tragisch zu sehen, da kann ich kaum noch seinen elektrischen Rollstuhl bedienen, so schlimm hat es ihn erwischt. Und er brauchte tatsächlich 24 Stunden jeden Tag Betreuung. Er kann ja nicht mal essen alleine und gar nichts alleine machen. Er wird von einem Stuhl zum anderen gehoben und wenn er in seinem elektrischen Rollstuhl sitzt, dann kann er gerade nur so irgendwie den bedienen. Aber ich werde nie vergessen, wo er aus seinem Leben erzählt hat und wo er gesagt hat, wisst ihr, ich habe auch viele Fragen, die ich Gott gerne stellen möchte. Und ich weiß auch nicht, warum die Dinge so gekommen sind, wie sie sind. Und ich leide auch manchmal unter der Tatsache, dass es einfach jetzt so ist, wie es ist, dass ich im Rollstuhl sitze und so weiter und nicht viel machen kann. Aber er hat gesagt, eines Tages kommt der Tag, da weiß ich, da kann ich mich in die Wiese legen und dann kann ich wieder aufstehen, kann mich wieder hinlegen, wieder aufstehen, wieder hinlegen und aufstehen, einfach weil es kann. Jetzt kann ich es nicht, aber es wird der Tag kommen, da werde ich es wieder können. Und ich werde auf dem Stuhl sitzen, aufstehen, nach hinten gehen, nach vorne gehen, hinsetzen, aufstehen, einfach weil ich es kann. Jetzt kann ich es nicht, aber irgendwann kommt der Tag, wo ich es wieder kann. Denn eines Tages wird Gott alle Tränen abwischen und mir einen neuen Körper schenken. Jetzt noch nicht, jetzt sitze ich noch im Rollstuhl. Aber der Tag wird kommen. Und diese Hoffnung, hat er gesagt, gibt mir Kraft, heute durch diesen Tag zu kommen. Ewigkeitsperspektive. Im Jesaja heißt es, Kapitel 26, Vers 3, die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Richtiges Denken. Ewigkeitsperspektive. Und das Dritte, was Paulus sagt hier, nicht nur, dass es wichtig ist, richtig zu beten, in die Anbetung zu kommen, dass Gott unser Herz verändern darf, nicht nur, dass es recht und wichtig ist, auch recht zu denken, aus der Ewigkeitsperspektive heraus, sondern natürlich auch, sagt er, dass wir lernen, recht zu leben. Vers 9, hört nicht auf, das zu tun, was ihr von mir gelernt und gehört habt, und was ihr bei mir gesehen habt, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, in der Bibellese allgemein, aber die Bibel fordert uns häufiger dazu auf, gute Werke zu tun, also über gute Werke zu reden. Das ist schon mal aufgefallen. Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus 5, 16, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen. Und euren Vater im Himmel preisen. Apostel Paulus sagt in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus zu guten Werken, die Gott zuvorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Oder in Titus Kapitel 3, Vers 8 heißt es, das ist gewisslich wahr, darum will ich, dass du fest bleibst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun, das ist gut und nützlich für die Menschen. Wir tun uns manchmal ja schwer in unserem, in unserer christlichen Gesellschaft zu unterscheiden, was sind jetzt meine Werke, was darf ich jetzt tun als Christ, was soll ich nicht tun, damit ich nicht Gefahr laufe, aus Werken zu leben, sondern aus Glauben zu leben. Wir wollen ja auch aus Glauben leben, nicht aus Werken leben. Und um nicht Gefahr zu laufen, dass ich zu viele Werke tue aus meiner eigenen Kraft, konzentriere mich lieber auf den Glauben und weniger auf die Werke, weil es könnte ja sonst gefährlich werden. Es ist eigenartig, dass wir manchmal, wenn es um wichtige Entscheidungen geht, da fragen wir immer Gott, Gott, was soll ich tun? Und da bitten wir Gott, dass Gott durch uns wirkt, dass er das Wirken bewirkt. Aber ich weiß nicht, wer von euch um Gottes Kraft und Führung und Weisheit gebetet hat heute Morgen, wenn es darum geht, welche Socken du anziehen sollst. Ist ja auch eine Entscheidung. Ich muss immer überlegen, welche Socken ziehe ich heute an. Wenn es die blauen oder die gelben oder die grünen, die kurzen oder die langen, keine Ahnung, ist ja auch eine Entscheidung. Aber in dieser Entscheidung habe ich bislang zumindest Gott noch nie eingebunden, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das habe ich einfach getan, ganz aus meiner eigenen Kraft heraus. Aber wenn es darum geht, eine Predigt zu vorbereiten oder irgendwas Großes zu bauen, ja, da brauche ich plötzlich Gottes Weisung. Weil das ist ja eine wichtige Entscheidung. Also bei den wichtigen Entscheidungen, da frage ich schon Gott. Bei den nicht so wichtigen Fragen, ah, das kann ich ja selber tun. Es ist interessant, dass wir immer unterscheiden zwischen wichtig und nicht so wichtig, zwischen großen und kleinen Entscheidungen und da, wo wir Gottes Führung brauchen und da, wo wir es auch ganz gut alleine schaffen. Aber wenn wir es ganz genau nehmen, soll es diese Unterscheidung ja gar nicht geben. Weil Christus ja in uns lebt und weil ja alles, was wir tun, aus dem Geist Gottes heraus geschehen soll. Und auch geschehen kann und wird. Und manchmal ringen wir so damit, was ist jetzt meine Entscheidung, was ist jetzt Gottes Entscheidung, was ist jetzt mein Wirken, was ist Gottes Wirken, als ob es da in Christus einen Unterschied gibt. Wer in Christus lebt, ist eine neue Kreatur und alles, was wir leben, leben wir aus Christus, sagt auch Paulus. Das Leben, das ich lebe, lebe ich in Christus. Und ob es jetzt darum geht, welche Socken ich anziehe, welches Haus, das ich baue oder wie die Zukunft ausschaut oder was ich tun soll oder nicht tun soll, alles kommt aus Christus heraus. Denn wenn ich ständig unterscheiden würde, was ich mit oder ohne Gott tun soll, das ist ja eigentlich ein schizophrenes Leben, das funktioniert ja eigentlich gar nicht. Wenn wir wirklich in Christus sind, sind unsere Taten und Worte aus einem Guss, aus einem Leben, weil sie beide eigentlich aus der ein und derselbe Quelle fließen, aus der Quelle des Lebens, aus dem Geist Gottes, aus Jesus Christus. Mir hat es einmal so gut geholfen, eigentlich, was ein William Booth einmal gesagt hat, wenn es darum geht, Glaube und Taten, ob das eine oder das andere jetzt richtig ist. Und da ich ja gerne in den Bergen unterwegs bin, hilft mir das. Er hat gesagt, Glaube und Taten sollen Seite an Seite reisen, ein Schritt nach dem anderen, so wie die Füße eines Menschen beim Wandern. Zuerst der Glaube, dann die Werke. Dann wieder der Glaube, dann wieder die Werke, immer so hin und her, bis die beiden kaum mehr zu unterscheiden sind, welches das eine oder das andere ist. Ein schönes Bild. Wir sind mit Jesus unterwegs. Glaube, Werke, Glaube, Werke. Und zwar so innig und so klar, dass wir gar nicht unterscheiden müssen, was jetzt Glaube oder Werke ist. Denn ein aufrichtiger Glaube führt letztendlich immer zu einem dienenden Leben. Ein aufrichtiger Glaube, wenn Jesus Christus in mir lebt und ich bin mir dessen gewiss, wird es immer dazu führen, dass gute Werke daraus entstehen. Mir gefällt, was Mutter Therese anscheinend mal geschrieben hat, wenn sie sagt, Menschen sind manchmal unvernünftig, unlogisch und egozentrisch. Vergib ihnen trotzdem. Bist du freundlich, könnten einige Leute dir selbsttüchtige und versteckte Motive vorwerfen. Sei trotzdem freundlich. Bist du erfolgreich, machst du dir falsche Freunde und echte Feinde. Sei trotzdem erfolgreich. Bist du offen und ehrlich, betrügen dich vielleicht manche Leute, aber sei trotzdem offen und ehrlich. Bist du froh und heiter, werden die Leute vielleicht eifersüchtig. Sei trotzdem fröhlich. Was du jahrelang aufbaust, könnte jemand in einer Nacht zerstören. Bau es trotzdem. Das Gute, das du heute tust, wird morgen vielleicht schon wieder vergessen sein. Tu trotzdem Gutes. Gib der Welt das Beste, was du hast, auch wenn es nicht gut genug ist. Gib der Welt trotzdem das Beste, was du hast. Denn am Ende ging es nur um Gott und dich. Ein schönes Zitat. Hört nicht auf, sagt der Apostel, das zu tun, was ihr von mir gelernt und gehört habt und was ihr bei mir gesehen habt, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Das hat Gott schon den jungen Josua zugesprochen, Josua Kapitel 1, Vers 9. Als der junge Josua die Aufgaben des Mose übernehmen sollte. Da sagt er zu Josua: Ich fürchte dich nicht, ich bin dein Gott, ich werde bei dir sein, wo immer du auch hingehst. Fürchte dich nicht, ich werde bei dir sein, wo immer du auch hingehst. Gott sendet uns in diese Welt mit einer kraftvollen Botschaft, mit einer lebendigen Botschaft. Und es ist gut, dass wir auch uns immer wieder bewusst sind, dass dieser Geist Gottes in uns wohnt, der uns hilft, recht zu beten, der uns hilft, recht zu denken und der uns hilft, auch weiterzugehen im Leben, Gutes zu tun, weil die Welt eine lebendige Botschaft braucht, eine kraftvolle Botschaft braucht, für die wir uns nicht schämen müssen. Und dass wir diese Liebesbotschaft in Wort, aber auch in Tat hinaustragen dürfen in diese Welt. Ich wünsche mir das für uns, für Vivid ganz besonders, weil es eine tolle Arbeit ist und gerade auch so viele Möglichkeiten bietet, Menschen in Wort, aber vor allem auch in Tat zu begegnen mit der Liebe Jesu. Es ist gut, wenn wir wieder da lernen dürfen, was es heißt, lebendige Botschaft lebendig werden möchte in uns. Apostel Paulus sagt in Römer 8, Vers 6, wenn der Heilige Geist dich bestimmt, dann bedeutet das Leben und Frieden. Leben und Frieden. Ich möchte uns den Segen zusprechen. Bestimmt kommt dann später nochmal ein Segen, weiß ich jetzt nicht, aber ihr kennt dieses Schma Israel. Und dieses Schma Israel ist wirklich so ein schönes Segenswort und gleichzeitig aber auch die Herausforderung, wirklich ganz nahe an Gott zu sein. Und das sagt, da heißt es im 5. Mose Kapitel 6 und ich lese euch 7 Verse vor aus diesem Schma Israel und dann beten wir noch. Da heißt es, dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, dass ihr sie tun sollt. In dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen. Damit du dein Leben lang dem Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, auf das du lange lebst. Israel, du sollst hören und festhalten, dass du es tust, auf dass dir es wohl ergehe und du groß an Zahl werdest, wie der Herr, der Gott deiner Väter, dir zugesagt hat in dem Lande, darin Milch und Honig fließt. Höre, höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Leben. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für den Heiligen Geist, der uns nicht nur die Augen des Herzens geöffnet hat für dich, Herr Jesus, dass wir lernen können, nun zu verstehen, wer du wirklich bist, sondern der uns auch hilft, in uns, in diesem Leben auch so zu leben, wie es dir gefällt. So zu leben, dass wir ein Licht und Zeugnis sein können für diese Welt. Ich danke dir, Jesus, dass wir das immer wieder uns auch in Erinnerung rufen dürfen, dass du, Herr Jesus, der einzig wahre Gott bist und dass wir lernen dürfen, dich zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft. Und möge diese Liebe auch hinausgehen in diese Welt, damit Frieden einkehrt in unserem eigenen Herzen und im Leben der Menschen um uns herum. Danke dir, Jesus, dass du uns dazu gebrauchen möchtest, weil du uns berufen hast, deine Kinder zu sein, weil du uns berufen hast, in diese Welt, deine Liebe, dein Werk zu verkünden. Wir loben und preisen dich, Jesus, und danken dir für dein Leben. Amen.